Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NZZ Live. Wir machen den Journalismus der NZZ erlebbar.
NZZ Akzent.
Markus, ich schaue da ein Video und sehe Wladimir Putin, der marschiert durch eine Fabrik, umringt von Sicherheitsleuten und Kameras. Was genau macht er da?
Das ist ein Video vom 15. Februar. Er besucht da die Fabrik Ural Wagon Zavod. Das ist eine Panzerfabrik, die wichtigste Panzerfabrik von Russland. Hm. Er läuft eben da auch an Panzern vorbei, die zum Teil neu gebaut werden, zum Teil auch repariert werden. Und er spricht mit Mitarbeitern, lässt sich von der Führung dieser Fabrik auch erklären, was er gerade sieht. Mhm.
Nur schnell, wo ist das genau? Also wo ist diese Fabrik?
Diese Fabrik ist in Nizhny Tagil. Das ist am Ural, also etwa 1500 Kilometer östlich von Moskau, nördlich von Jekaterinburg.
Und Putin kommt da gerne vorbei und schaut, wie es mit den Panzern aussieht.
Ja, das ist so. Die Panzerproduktion ist natürlich jetzt sehr gefragt. Mhm. Die Fabrik läuft nonstop, also rund um die Uhr in drei Schichten am Tag.
Der Ukraine-Krieg hat die Wirtschaft in Russland verändert. Dabei gäbe es nicht nur Verlierer, sagt Russland-Korrespondent Markus Ackeret. Ich bin Antonia Moser. Markus, ich habe irgendwie immer das Gefühl, mit all diesen Sanktionen und diesem Krieg, da müsste die russische Wirtschaft doch irgendwie schon längst am Boden sein. Also wie kann es denn sein, dass es da nicht nur Verlierer gibt?
Naja, natürlich hat die Wirtschaft zunächst mal nach Beginn des Krieges und nach den ersten Sanktionen des Westens ist sie eingebrochen, aber sie hat sich relativ schnell erholt und mittlerweile auch erzielt sie ein Wachstum und die Zahlen sind tatsächlich nicht so schlecht und das sagt nicht nur Putin.
Also eben zum Beispiel in dieser Panzerfabrik, von der wir gehört haben, da nehme ich an, da läuft's gut.
Ja, auf jeden Fall. Die profitieren natürlich davon, dass jetzt ihre Panzer wieder tatsächlich gefragt sind, mehr denn je. Und Nizhny Tagil, das ist eben zwar eine Großstadt, aber die ist wirklich mitten in der Provinz, relativ abgelegen in dem Sinne dann auch und eine sehr sowjetisch geprägte Stadt mit riesigen Werksgeländen, die zum Teil auch verlassen sind.
Also Werksgeländen von Fabriken?
Ja, Fabriken, die nicht mehr in Betrieb sind. Es ist eigentlich eine sehr traditionelle Industriestadt, aber vieles ist auch eben in die Jahre gekommen und riesige Wohnviertel, wo die Arbeiter wohnen, die jetzt auch nicht im besten Zustand sind. Mhm. Vor dem Krieg war halt hier auch nicht ganz so viel los. Ja, deshalb sieht die Stadt halt auch so aus.
Mhm. Aber jetzt läuft es da auf Hochtouren? Es wird rund um die Uhr produziert, nonstop, hast du gesagt. Geht das so einfach jetzt, diese Produktion einfach plötzlich so hochzufahren?
Ja, es ist ein generelles Problem. Im Moment eines der größten Probleme der russischen Wirtschaft ist der Mangel an Fachkräften und überhaupt an Personal. Man hat sich schon überlegt, auch in Nizhny Tagil für die Waffenproduktion Strafgefangene einzusetzen. Es gibt in der Gegend zahlreiche Straflager.
Wenn das jetzt aber so läuft, also eben die fast keine Leute finden, dass sie schon Strafgefangene rekrutieren müssen, da heißt das ja eigentlich, es ist der Aufschwung für die Stadt. Also es gibt Arbeitsplätze, es gibt Arbeit, da verdienen die Leute wieder.
Ja, es fließt natürlich jetzt viel mehr Geld dahin. Die Leute haben Arbeit, finden schnell eine neue Arbeit, falls nötig. Und das kurbelt natürlich auch den Konsum in der Stadt an. Vor dem Krieg war eben ja, das Geld sehr stark konzentriert auf die Städte Moskau und St. Petersburg vor allem und noch ein paar andere, aber das Geld ist dort und die Provinz war und ist eher abgehängt und das verschiebt sich jetzt.
Also findet eigentlich eine Art Umverteilung statt, also vom Zentrum in die Provinz.
Ja, das kann man so sagen. Da verändert sich so ein bisschen die Wirtschaftsgeografie von Russland. Und das ist nicht nur wegen der Industriebetriebe, die jetzt eben wie die Fabriken in Nizhny Tagil wieder gefragt sind, sondern auch zum Beispiel durch die Rekrutierung der Frontsoldaten.
Wie denn das?
Die meisten kommen aus der Provinz, aus kleineren und mittleren Städten, aus Dörfern. Das hatte man auch bei der Mobilisierung im Herbst 2022 gesehen, als plötzlich vor allem in den Dörfern sich die jungen Männer auf den Plätzen versammelten. Und ja, man sah dann die Menge an Leuten, die da zusammenkommt und entsprechend natürlich auch nachher diesen Dörfern fielen.
Aber warum denn vor allem aus den Dörfern oder den kleinen Orten?
Ja, das war natürlich auch so geplant bis zu einem gewissen Grade, weil der Widerstand, also das wissen auch die Militärbehörden, der Widerstand in diesen Gegenden in der Provinz ist sicherlich geringer gegen eine Mobilisierung als in der Großstadt, wo die Leute ein angenehmes Leben leben, wo viele auch gut bezahlte und angenehme Jobs haben. Mhm. Und auf dem Land sieht das ein bisschen anders aus. Da gibt es auch viele Gelegenheitsarbeiter, Leute, denen es jetzt nicht besonders gut geht, die keine besonders interessanten Arbeitsplätze haben, die auch vielleicht schlechter informiert sind und auch gewillt sind, einfach das zu machen, was von ihnen verlangt wird. Mhm. Und sie haben weniger zu verlieren auch, das muss man einfach sagen. Mhm. Das gilt auch für viele Freiwillige. Viele von denen kommen eben auch aus der Provinz, weil der Dienst in der Armee oder in diesen Freiwilligenverbänden verspricht ein sehr, sehr viel höheres Einkommen. Und
also kann man sagen, die Männer sind dann weg, dafür haben ihre Familien, dafür verdienen sie etwas, dafür haben die Familien dann mehr Geld.
Ja, das ist auch eigentlich oft mittlerweile die Hauptmotivation für sehr viele Männer, die sich bis heute freiwillig melden, ist eben auch ihre materiellen Verhältnisse zu verbessern, der Familie etwas bieten zu können. Allerdings kostet so ein Einsatz zunächst auch einiges, weil die Ausrüstung zum Teil selber beschafft werden muss. Mhm. Aber es gibt eben auch darüber hinaus Privilegien dann für die Familien, irgendwelche Sonderzahlungen oder Möglichkeiten, dass Kinder von Frontsoldaten einfacher an guten Universitäten studieren können. Und wenn den Soldaten etwas passiert, wenn sie verletzt werden oder umkommen, dann sind auch die Entschädigungszahlungen recht hoch.
Wir sind gleich zurück.
Denken, fragen, mitdiskutieren. Wir laden Sie ein, aktuelle, interessante und relevante Themen bei unseren Veranstaltungen mit inspirierenden Gästen und NZZ-Experten live und vor Ort zu vertiefen. Unser Veranstaltungsprogramm finden Sie unter nzz.ch/live. Wir freuen uns auf Sie.
Markus, du hast gesagt, da opfern Leute ihr Leben gegen Geld eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen. Und das machen so viele, dass das sogar zum Wirtschaftsfaktor wird. Also dass da eine Umverteilung stattfindet, eben vom Zentrum in diese verarmte Provinz.
Ja, geografisch ist das so. Aber es gibt auch noch eine andere Umverteilung und die hat mit den westlichen Sanktionen zu tun und dem Rückzug vieler ausländischer Unternehmen aus Russland, die ihre Niederlassungen eben dann abstoßen wollen. Mhm. Ein Beispiel dafür ist Renault, der französische Autobauer, der unter anderem auch in Moskau eine Produktionsstätte hatte und diese zu einem Spottpreis oder mehr oder weniger verschenkt hat an die Stadt Moskau und so ein Automobilforschungsinstitut, ein staatliches. Und dort werden jetzt wieder Moskvitsch-Autos gebaut. Das ist eine alte sowjetische Automarke. Wir sehen hier eine pompöse Show mit Lichteffekt und es kommen Autos angefahren. Mhm. Das war im November 2022. Ein neues Modell wird enthüllt, der Москвич 3. Das ist eben das, was jetzt in dieser Fabrik produziert wird.
Also ist es tatsächlich in kürzester Zeit gelungen, ein eigenes russisches Auto zu bauen in der alten Renault-Fabrik?
Ja, so ganz auch wieder nicht. Also Москвич ist eine alte Marke, aber die Autos, die hier gebaut werden, das beschreibt ein Manager des Werks folgendermaßen. Die Autos werden in großen vormontierten Teilen angeliefert, Frontmodul, Heckmodul, Auspuffanlage, Räder. Und auf dem Fließband werden sie dann zum Auto. Und das beschreibt eben, dass es sich eigentlich nicht um eine Eigenentwicklung handelt, sondern das sind importierte Teile aus China. Das Auto sieht eigentlich genau gleich aus wie das Modell Chuck JS4. Mhm. Das ist von einer chinesischen Autofirma und das ist eigentlich keine Neuentwicklung, die jetzt in Moskau da gemacht wurde.
Mhm. Und wer profitiert denn jetzt davon, also von diesen Autofabriken?
Naja, das ist eben der russische Staat. Es sind zum Teil dann bei anderen Firmen auch einheimische Geschäftsleute aus dem Umkreis von Putin. Das ist zum Beispiel bei der Brauerei Carlsberg, die das Bier Baltica herstellt, aber auch bei Starbucks oder McDonald's. Diese Firmen haben alle den Namen geändert, aber kamen in den Besitz von russischen Geschäftsleuten, die sehr eng mit der Politik und der Wirtschaftselite verknüpft sind.
Aber dass die profitieren, ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend.
Nein, überraschend ist es nicht. Vielleicht ist es tatsächlich auch überraschender, wie sehr sich diese Umverteilung dann eben geografisch auswirkt, wie die Peripherie Russlands profitiert. Denn eben der Reichtum, der blieb halt in den vergangenen 3 Jahrzehnten vor allem in Moskau und St. Petersburg und hat die meisten Regionen des Landes gar nicht oder nur sehr verzögert erreicht. Diese vernachlässigten Regionen, die eben oft auch eine veraltete Wirtschaftsstruktur hatten, die profitieren jetzt eben davon, dass das, was dort produziert wurde, jetzt plötzlich wieder gefragt ist, eben Rüstungsgüter, zum Teil Industrieproduktion. Und eigentlich ist es auch tragisch, dass diese Umverteilung nur auf diese Weise jetzt plötzlich möglich ist und es nie gelungen war, auf friedlichem Weg auch das weite Land profitieren zu lassen vom Aufschwung.
Aber wie nachhaltig ist das denn? Also wenn jetzt, was dringend nötig wäre, der Aufschwung in der Peripherie ankommt, bleibt das denn jetzt so? Also findet da eine nachhaltige Umverteilung statt?
Ja, im Moment hängt die halt wirklich sehr stark an dieser Produktion für den Krieg, an diesem riesigen Rüstungsbudget, dem Geld, das an Sozialausgaben und Gehaltszahlungen für Soldaten in diese Regionen fließt. Und natürlich ist das in dem Sinne nicht nachhaltig, weil es zu einem Wachstum führt, das aber vollständig von dem Krieg abhängig ist und das dadurch auch verschleiert, was sonst durch die Sanktionen an Verschiebungen durchaus stattfindet. Und es wirkt jetzt als so strahlend, aber eigentlich ist das auch wie eine Blase. Und wenn der Krieg und die feindselige Haltung gegenüber dem Westen jetzt plötzlich enden würden, dann würde auch das zusammenbrechen.
Markus, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Grosjean. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.